Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament, aus dem letzten Kapitel, dem fünften Kapitel. Da heißt es: Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Herr, gib du deinen Segen zu unserem Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, da ist vielleicht jemand von uns krank geworden, ist ins Krankenhaus gekommen, ist schwerer erkrankt und bittet darum, dass wir ihn besuchen. Wir überlegen hin und her, wenn wir dahin gehen, was sollen wir denn dem Menschen dort sagen? Und was werden wir sehen, wenn wir in das Krankenzimmer hineinkommen? Will ich wirklich dahin gehen oder wird mir nicht ein wenig mulmig, weil mir doch die Worte fehlen werden? Und dann schweige ich lieber, zögere es hinaus, vielleicht geht ja doch jemand anders hin. Und wenn ich da bin, was kann ich reden? Kann ich nicht eigentlich nur schweigen, vor allen Dingen, wenn es schlimm ist, was diesen kranken Menschen da ereilt hat? Oder gehe ich hin, mutig, und fange an zu reden und rede das Blaue vom Himmel hinunter, quassele den Mann voll, damit ich nur nicht über die Krankheit reden oder hören muss, rede allen möglichen Unsinn, der den Menschen im Bett überhaupt nicht interessiert, und rede mich frei davon, tatsächlich über die Situation, über den Menschen mit ihm reden zu müssen oder von ihm hören zu können. Oder man fängt an zu erzählen, welche Leute man noch kennt, die dieselbe Krankheit haben und wie es bei denen ausgegangen ist. Da ist jemand gesund geworden, da ist jemand dran gestorben. Oh weh. Und auf einmal merke ich, was habe ich diesem kranken Menschen gesagt? Nehme ich ihm die Hoffnung, wenn ich davon erzähle, dass jemand gestorben ist an dem, was dieser Mensch an Krankheit hat? Gewiss gibt es Menschen, die können damit umgehen. Die können dahin gehen, können zuhören. Sie können im richtigen Moment etwas sagen und sind sich vielleicht auch sicherer im Umgang mit einem kranken Menschen. Aber eigentlich haben wir alle die Möglichkeit dazu. Denn wir haben mehr, als dass wir nur quasseln oder schweigen könnten oder mit irgendwelchen Methoden jemanden bereden könnten oder zuhören könnten. Wir haben eine Sprache, die auch dann noch sprechen kann, wenn uns eigentlich die Worte fehlen. Und wir haben Worte, die wir sagen können, auch wenn wir selbst eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Und diese Sprache ist ganz einfach. Es ist das Gebet. Es sind die Psalmen. Das ist das, was über das hinausgeht, was wir von uns aus einem Menschen sagen können, wenn wir versuchen, selber jemanden zu trösten oder zu beruhigen, wenn wir vielleicht uns selber versuchen, damit zu trösten und zu beruhigen. Es ist eine Sprache, die über unser menschliches Vermögen hinausführt, das Gebet und die Psalmen. Und da kann man am Krankenbett den 23. Psalm sprechen und darin einem Menschen und sich selber wieder Mut machen. Deshalb ist gut, wenn man es im Konfirmandenunterricht lernt, diesen 23. Psalm. Der passt in so vielen Situationen und ist ein schöner Psalm. Oder man spricht das Vaterunser, oder es gelingt einem mit Worten die Situation aufzunehmen und sie vor Gott zu bringen. Die Sprache des Gebetes und der Psalmen, die passt auf jede Situation. Die passt in der Not, wenn jemand krank ist, wenn jemand schwierig in Schwierigkeiten steckt, und sie passt auch in der Freude, sie passt auch im Gesang, sie passt auch, wenn wir mit dem Posaunenchor jubilieren können über unseren Gott, wenn unsere Freude herauskommen kann und sie wirklich ein Ziel hat, nämlich die Dankbarkeit gegen Gott, der uns beschenkt. Wenn ich nicht nur für mich überlegen muss, wie kann ich jetzt meine Freude loswerden, da, bei Gott, da kann ich danken für das, was ich an Guten erfahren habe. Diese Sprache des Gebets sagt mehr als unsere eigenen Worte, weil sie eben in eine ganz andere Dimension hineingeht. Sie sagt etwas, was wir im Herzen haben, was wir sonst nicht aussprechen können. Und sie rührt unser Herz an. Das kann man merken, wenn man bei einem kranken Menschen ist oder bei trauernden Menschen ist. Es mag sein, dass man erst mal ganz sachlich miteinander redet, ganz nüchtern, fast kalt. Wenn man anfängt zu beten, geht das Herz auf und manchmal auch die Augen über. Und man merkt, der Mensch ist angerührt, wenn er vor seinem Gott steht und weiß, da ist ein Gott, der für mich da ist. Und es rührt auch das Gewissen an. Das Gewissen, das auf einmal weiß, ich stehe hier nicht für mich allein, ich stehe vor Gott. Und ich stehe sowohl als kranker Mensch, als auch als besuchender Mensch vor meinem Gott. Und wir sind nicht alleine. Das Gebet hilft, es hilft wirklich. Aber es ersetzt nicht die Medizin oder die Ärzte. Es ersetzt sie nicht, das merkt man bei Jakobus, denn der nennt die antike Medizin, die man immer angewendet hat, wenn ein Mensch krank ist, nämlich Öl. Die Leute sind mit dem Öl gekommen, die Ärzte damals, das war ein gängiges Mittel, von dem man sich versprochen hat, dass es hilft. Man hat es immer mit irgendwelchen Göttern, Asklepios oder so etwas, verbunden. Und der Jakobus sagt, nee, das machen wir nicht mit irgendwelchen Göttern, sondern das machen wir mit dem Gebet, aber wir lassen das Heilmittel nicht weg. Wir haben ein natürliches Heilmittel und wir verbinden es mit dem Gebet. Und so ist es auch für uns, dass wir nicht das Gebet an die Stelle der medizinischen Hilfe setzen und nicht einem sagen können, geh aus dem Krankenhaus heraus, ich bete für dich, dann wird schon alles gut werden. Das wäre unsinnig. Aber dass in dem natürlichen Vorgang der medizinischen Hilfe, in dem technischen Vorgang der medizinischen Hilfe, die so viel kann, auch Gott wirkt, das muss uns klar sein. Das Gebet bedeutet nicht, dass die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt werden, sondern es bedeutet, dass wir Gott darum bitten, dass das, was wir tun, auch hilft und dass er den Kranken aufrichtet. So ist es auch, wenn man sich freut. Wenn ein Kind zur Welt kommt, kann man sagen, medizinisch können wir das alles erklären, wie das vor sich geht, und doch müssen wir die Freude loswerden. Man kann dem medizinischen Personal danken, aber noch mehr danken wir Gott, dass er uns solche Menschen schickt, die das können, dass er in der Situation dafür gesorgt hat, dass es gut geht und ein gesunder Mensch zur Welt kommt. Gott richtet die Kranken auf. So hilft das Gebet. Und zwar hilft es dadurch, dass ich mich im Gebet Gott anvertrauen kann und dass ich weiß, ich bin in guten Händen, auch dann, wenn ich Angst habe. Es nimmt mir die Angst und weckt das Vertrauen, da ist Gott da, wie es auch ausgehen mag. Gott ist da, er richtet mich auf. Er richtet mich auf darin, dass ich eben auf ihn vertrauen kann. Und das gilt nicht nur für den kranken Menschen, das gilt auch für den Menschen, der ihn besucht, dass auch er seine Angst, seine Sorge los wird im Gebet. So ist das Gebet die Sprache der Kranken und die Sprache der Fröhlichen. Die Psalmen helfen den Kranken wie dem Fröhlichen, wie diejenigen, die sie besuchen und mit ihnen Not oder Freude teilen. Im Gebet und in den Psalmen sprechen und beten wir darum, dass jemand anderes spricht, dass jemand anderes tätig ist. Wir müssen es nicht selber machen, sondern wir vertrauen darauf, dass Gott spricht. Und wir vertrauen so darauf, dass wir ihn im Gebet auch drängen dürfen, dass wir ihn fordern dürfen, dass er uns hilft und nicht zurückhaltend beten und Gott einen Ausweg lassen könnten, damit ja nicht unser Gebet nicht in Erfüllung ginge. Nein, wenn Gott von uns will, dass wir ihn bitten, dann dürfen wir ihn auch drängen und bitten, dass er Frieden bringt, dass er in Israel oder in der Ukraine Frieden bringt, auch wenn so lange der Krieg schon herrscht in der Ukraine und so lange eigentlich auch die Auseinandersetzung in Israel und Palästina. Wir müssen ihn drängen, denn er will von uns das Gebet haben, dass wir auf ihn vertrauen. Aber den Menschen, für den wir beten, mit dem wir beten, den dürfen wir das nicht aufdrängen. Ich kann nicht ans Krankenbett gehen und sagen, jetzt bete, ich bete jetzt mit dir, mach gefälligst mit. Das geht nicht. Ich kann niemanden zum Gebet drängen. Ich kann es jemanden anbieten. Ich kann jemanden fragen, willst du, dass ich mit dir und für dich bete? Aber aufdrängen kann ich es nicht. Das macht auch der Jakobusbrief nicht. Denn der sagt nicht, geht hin und betet mit dem Menschen, ob er will oder nicht, sondern er sagt, wer krank ist, der bete. Und wer fröhlich ist, der singe Psalmen. Und wer krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie beten. Das ist das Gebet des kranken Menschen, dass ich gewissermaßen am Krankenbett mitsprechen darf und für ihn sprechen darf und das dann auch mich wieder aufrichtet, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Die Sprache des Gebetes hilft uns in der Situation, wo unsere Sprache versagt. Und sie deckt auch auf, was in uns steckt, was im Menschen steckt. Das ist bei der Freude so, die zum Ausdruck kommt. Das ist auch bei der Bitte so. Und wenn ich weiß, dass ich vor Gott stehe im Gebet, dann deckt sie auch mein Gewissen auf und zeigt mir, was in mir selber drin ist. Deshalb spricht der Jakobusbrief in diesem Zusammenhang auch von der Sünde. Er macht keinen ursächlichen Zusammenhang, als wollte er sagen, wenn jemand krank ist, dann hat er auch gesündigt und dann soll er gefälligst um Vergebung bitten und dann wird er wieder dadurch gesund. Das sagt er nicht. Er sagt, betet für den Kranken oder ruft jemanden, der für euch betet, wenn ihr krank seid. Dann wird Gott den Kranken aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Auch Jesus verbindet das nicht. Man sieht es an der Geschichte von dem Gelähmten. Dem sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Und was passiert mit ihm? Äußerlich nichts. Er bleibt liegen und ist nach wie vor gelähmt. Erst als er ihn dann heilt, kann er aufstehen, sein Bett nehmen und nach Hause gehen. Das ist kein ursächlicher Zusammenhang und doch gehört es zusammen, dass eben nicht nur der Mensch an Leib und Seele krank ist, sondern dass er auch in seiner Beziehung zu Gott und den Mitmenschen krank ist. Auch das ist gewissermaßen eine Krankheit des Menschen, dass er eben in Sünde, in Unfrieden mit Gott und den Menschen ist. Das merken wir. Das ist so aktuell in diesen Tagen, wo der Krieg in Israel wieder ausgebrochen ist, wo wir den Krieg in der Ukraine wahrnehmen und an anderen Orten dieser Erde wahrnehmen. Wir sehen, was im Menschen steckt, wie der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, wie der Mensch den Menschen mit seinem Hass und seiner Gewalt überzieht und erschrecken darüber, was im Menschen steckt. Wie krank ist das, wenn man sich gegenseitig totschießt, sich gegenseitig den Tod wünscht, sich gegenseitig mit Hass überzieht. Und wie steckt das auch in mir? Wenn ich um Frieden bete, dann muss ich wahrnehmen, dass auch in mir Unfrieden herrscht und dass ich zu demselben fähig bin, zu dem andere fähig sind, auch wenn ich aktuell niemanden erschieße oder niemanden den Tod wünsche. Aber Mensch bin ich wie die anderen auch. So muss es mich erschrecken. Und das, was heilt, ist das Bekenntnis, nicht der moralische Zeigefinger gegen die anderen. Das Bekenntnis, dass ich selber auf Gottes Vergebung angewiesen bin, darauf, dass er Frieden macht und so auch anderen Frieden bringt und für andere um Frieden beten kann. So rührt das Gebet, die Sprache, die uns gegeben ist, Herz und Gewissen an und gibt uns Mut und gibt uns Gewissheit, so wie wir es eben gesungen haben in dem Lied. Ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben, Christus für uns gestorben, der hat das Heil erworben. Das Gebet des Glaubens, heißt es im Jakobusbrief. Das Gebet des Glaubens an Jesus Christus. Denn vertraue ich allein auf eine Allmacht Gottes, woher soll ich dann wissen, ob er die Allmacht nicht gegen mich einsetzt? Das kann er doch ohne weiteres machen. Das Vertrauen kommt daraus, dass ich weiß, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat, dass Christus für mich sein Leben am Kreuz gegeben hat, dass ich weiß, wenn er mir das schenkt, dann enthält er mir nichts mehr vor, weil er mir schon alles gegeben hat. Das Gebet des Glaubens ist das Gebet des Glaubens an Jesus Christus und die Liebe Gottes, die in ihm offenbar geworden ist. Dann weiß ich, dass er für mich da ist und seine Bitten für mich und für die Menschen, für die ich bete, erhört. So vertrauen wir im Gebet auf den, der sein Leben schon für uns gegeben hat, und vertrauen auf ihn, auch wenn unser Leben in Gefahr ist. Und das hilft in physischen Schmerzen wie in Schmerzen des Gewissens, sich dessen bewusst zu sein, dass er für uns alles einsetzt. Und da entsteht Frieden, wenn ich das höre, was Gott, was Christus für mich getan hat. So lasst uns im Vertrauen auf Christus füreinander und miteinander beten und täglich beten, auch um den Frieden in Israel, in der Ukraine und in anderen Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde, auch für Russen und Palästinenser, beten, dass es Frieden gibt. Der Herr richtet uns auf und er richtet auch die anderen auf. Und er ist es, der uns Frieden gibt, weil er uns durch Christus alles geschenkt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.